Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Vom Nachdenken zum Vordenken mit P&E. Mein Name ist Charlotte und ich interviewe heute Miriam Pisa, die ihren P&E-Bachelor 2014 hier in Bayreuth abgeschlossen hat. Hi Miriam!
Hallo!
Einige kennen dich vielleicht ja schon ein bisschen. Du warst ja letztes Jahr bei den Bayreuther Dialogen dabei und hast an der sehr spannenden und auch manchmal sehr hitzigen Debatte zum Thema Wirtschaft und Sinn teilgenommen. Dort bin auch ich auf dich aufmerksam geworden und freue mich deswegen jetzt sehr, dir ein paar Fragen stellen zu können.
Ja, ich freue mich auch dabei zu sein.
Zu Beginn werde ich dich unseren HörerInnen erstmal ein bisschen vorstellen. Miriam Pisa hat, wie gesagt, 2014 ihren Bachelor in Bayreuth absolviert und sich dann für einen Economics Master entschieden. Heute arbeitet sie bei der Bayerischen Landesbank, auch genannt Bayern LB, als Lead of ESG Advisory and Sustainable Finance. Was genau das bedeutet, finden wir natürlich später raus, aber fangen wir erstmal von vorne an.
Vom Nachdenken zum Vordenken. Ein Podcast des Studiengangs Philosophy and Economics.
Am Anfang haben wir immer erstmal ein paar kurze Fragen, um so ein bisschen reinzukommen, ein bisschen warm zu werden. Also würde ich mich freuen, wenn du mir auch ein paar kurze Antworten darauf geben könntest. Was war dein Traumjob als Kind?
Tierärztin.
Oh, sehr schön. Was ist dein größter Punkt auf deiner To-Do-Liste heute?
Ein Kreditvertrag lesen für einen Kunden oder für eine Transaktion, die wir gerade dabei sind abzuschließen, einen grünen Kredit.
Und was war dein Lieblingspartyort in Bayreuth?
Ich muss mal kurz nachdenken. Also ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt. Es gab so eine Bar, wo man immer klopfen musste, um reinzukommen. Und dann gab es da ganz viele leckere Gin Tonics. Und das war, glaube ich, genau, die hieß Petra. Also die Frau, die das bedient hat, hieß Petra. Und die Bar hieß Petra. Ich weiß aber nicht, ob es die noch gibt, die Bar.
Das klingt ja sehr cool. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht, aber interessant. Hast du Vorbilder?
Ja, also ich finde, das Thema Vorbilder ist immer ein bisschen schwierig, wenn man als Frau in der Finanzbranche arbeitet, weil so viele Frauen gibt es einfach nicht, die vor allem auch die Führungspositionen haben, wenn man das möchte. Aber generell gibt es auch nicht so viele Frauen. Aber ja, es gibt die eine oder andere Kollegin in meinem Unternehmen, die ich schon als Vorbild begreifen würde. Generell bin ich aber auch aufgewachsen mit einer Mutter, die immer schon gearbeitet hat und weil das immer normal war, wo ich mich als Kind auch nicht gut betreut gefühlt oder wenig geliebt gefühlt habe. Und deswegen würde ich auch sagen, auf jeden Fall auch meine Mutter und natürlich einige Kolleginnen, die ich in meinem Leben bisher getroffen habe.
Und worauf freust du dich diese Woche am meisten?
Ich habe morgen Geburtstag und habe deswegen eine kurze Woche und habe frei. Deswegen darauf freue ich mich, gerade bei diesen heißen Temperaturen an den See zu fahren. Und dann fahren wir noch nach Berlin. Genau, darauf freue ich mich.
Ach, das klingt aber toll. Dann kommen wir mal weiter zum Thema, nämlich zu deinem Studium in Bayreuth. Da würde mich natürlich erstmal interessieren, wenn du heute zurückblickst auf deine Zeit hier, was denkst du heute über die Kombi aus Philosophie und Wirtschaft?
Ja, ich bin immer noch sehr froh, dass ich diesen Studiengang gewählt habe. Ich bin da zufällig drauf gestoßen und ich empfehle ihn auch weiterhin allen, die mich fragen, die das von mir hören wollen. Ich finde das super. Ich finde, es ist einfach nicht nur, also die Lehre per se ist sehr gut. Ich finde auch gerade der Philosophieanteil und die ganzen Seminare trägt einfach wahnsinnig zum analytischen und kritischen Denken bei und auch einfach ein Allgemeinwissen und nicht nur einfach die Standard-BWL-Modelle und VWL-Modelle und ohne irgendwie kritisch mal drüber nachzudenken oder auch einfach Texte zu lesen und zu diskutieren. Also in dem Sinne hat es mich auf jeden Fall geprägt. Und würde das auch jedem empfehlen. Und abgesehen davon, neben der Uni auch, finde ich, die Gruppe von Leuten, die das macht, sind einfach interessante Personen. Und ich muss zugeben, bis heute habe ich auch nie wieder so eine Ansammlung von so interessanten Menschen und intelligenten Menschen auf einen Haufen getroffen. Auch wenn man sich manchmal nervt und Leute viel zu viel diskutieren, wir kennen das alle, ist es trotzdem sehr interessant und einfach, ich finde, anregend. Und man nimmt da super viel Inspiration mit und eben auch einfach Themen zu diskutieren und so. Das ist schön, ja. Also deswegen, ich würde es jedem empfehlen, immer noch.
Wenn du so über die Seminare und sowas sprichst, hast du da vielleicht auch ein, zwei Sachen, Seminare oder Vorlesungen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Puh, also, das ist schon so lange her. Aber, also Vorlesungen auf jeden Fall. Ich fand alle Philosophie-Vorlesungen super interessant für mich, weil das einfach was Themenfelder sind, die man sonst in der Schule überhaupt nicht beigebracht bekommt und einfach eine Erweiterung des Allgemeinwissens und auch eine große Chance, solche Texte zusammen durchzukauen und zu diskutieren. Ich habe aber auch Logik und Argumentationstheorie geliebt. Das fand ich sehr cool. Hätte ich auch gern noch einen zweiten Kurs gemacht. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Zu den Seminaren, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr alle Seminare, die ich gemacht habe, aber generell die Mischung und das Angebot, auch Entrepreneurship-Angebote und wirtschaftsethische Themen, und fand das alles sehr cool. Und ich bin immer noch im P&E-Verteiler und sehe immer noch die Seminarankündigungen und denke mir immer, ach, es wäre eigentlich auch mal cool, wieder so ein Seminar zu machen.
Ach, das ist ja sehr schön. Vielleicht ja. Sehen wir dich ja irgendwann nochmal zufällig in irgendeinem Seminar.
Genau. Diese Senioren dann, die Senioren bestimmt.
Ja, gibt es ja immer wieder ein paar. Du hast dich ja dann trotzdem danach, also obwohl du jetzt sagst, die Philosophievorlesungen haben dir sehr gut gefallen, du hast dich ja dann für einen Economics Master entschieden. Wie bist du denn dann eher so in die Richtung gekommen oder wieso hast du dich dann eher dafür entschieden?
Ja, es gibt ja in PNE, ist sicher immer noch heute so, denke ich, diese Aufteilung in eher die PLer und die ELer. Ich war schon immer eher ein ELer. Obwohl ich gesagt habe, die Philosophievorlesungen haben mir einen großen Mehrwert gestiftet. Das liegt aber einfach daran, dass ich das sonst halt nie gelernt hätte oder nie mich mit solchen Themen wahrscheinlich auch getraut hätte, solche Texte überhaupt in die Hand zu nehmen. Aber ich war schon immer besser, auch einfach in Economics. Ich habe auch Wirtschafts-Abi gemacht und habe dort auch meinen Fokus auf VWL gelegt und nicht auf BWL auch. Und ja, VWL, diese große Vogelperspektive hat mir immer schon Spaß gemacht. Globale Probleme, global denken, groß denken und auch, finde ich, dann auch immer sehr nah an Politik, ja, auf eine Art. Und mir hat auch im Bachelor, hat mir auch diese empirischen Wirtschaftsforschungskurse sehr viel Spaß gemacht. Da war ich auch gut drin. Hab dann da auch extra nochmal, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, MP 1 und 2 belegt und irgendwie da auch noch ein Seminar dazu. Und hatte dann halt Lust auf einen VWL-Master, weil ich wollte halt quasi noch, dass ich wirklich dann auch eine VWLerin bin, auch im Sinne. Und ja, war dann so hypermotiviert und hatte dann auch wirklich Lust auf einen quantitativen Master. Das habe ich mir dann ausgesucht und das ist bei der HU Berlin. Dann natürlich auch nach Bayreuth Lust, mal wieder auf eine große Stadt etc. Und ja, aber dort angekommen habe ich dann sehr schnell die Realität gemerkt. Die Lehre ist sehr anders gewesen als in Bayreuth. Das Engagement der Lehrenden im Vergleich zu Bayreuth ist wirklich sehr unterschiedlich. Und mir hat dann tatsächlich der Economics Master auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, wie ich gehofft hatte. Das lag schon viel an der Uni, denke ich auch. Ich denke, in Bayreuth wäre es ein bisschen anders gewesen. Ja.
Okay, warum fandest du, die Lehre war anders? Inwiefern war die Lehre anders?
Naja, es ist halt auch eine dieser Exzellenz-Unis. Das bedeutet, die legen auch sehr viel Wert auf Forschung natürlich. Das heißt, die Lehre ist für viele nur nebensächlich und eigentlich fast schon ein bisschen nervig, so habe ich es empfunden. Und ja, die Betreuung ist einfach nicht gut. Also sowohl, da waren immer noch sehr alte Unterrichtsmethoden mit einem Professor, der nicht richtig Englisch gesprochen hat, aber musste aber Englisch Vorlesungen halten wegen der Exzellenz-Uni. Man hat ihn kaum verstanden. Er hat nur mit auf dem Tageslichtprojektor irgendwie Beweise runtergekritzelt die ganze Stunde, und zwar jede Stunde, und es gab keine Folien dazu, und auch er war dann nicht der Betreuer für die Tutorien, und das war einfach, also das ganze Umfeld war einfach nicht so studentenförderlich. War halt einfach eine Exzellenz-Uni und fertig.
Aber hast du dich generell von deinem P&E-Bachelor gut vorbereitet gefühlt auf deinen Master? Oder was für Sachen musstest du eventuell dann auch nachholen?
Doch, ich habe mich schon vorbereitet gefühlt. Ich meine, man hat natürlich einfach generell weniger Wirtschaftskurse, als andere vielleicht das gemacht haben. Aber das hat jetzt nicht, war jetzt für mich kein Problem. Wie gesagt, also die HU arbeitet sehr viel quantitativ, das heißt, empirische Wirtschaftsforschung war dann dort wirklich einfach nur Dinge beweisen, Beweise runterschreiben, auch in den Klausuren. Also es war nicht so viel wirklich wie bei uns angewandte empirische Wirtschaftsforschung, wo man halt dann auch Auswertungen gemacht hat und das auch gut verstanden hat, was man dann, die Beweise lernt man natürlich auch, vielleicht nicht in der Tiefe, vielleicht liegt das auch am Bachelor, Aber es geht auch wirklich um die Anwendung, dass man auch das dann versteht, was da gemacht wird. Und da wurde nicht so viel Wert drauf gelegt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ich hätte jetzt auch ungern im Bachelor mich derart vorbereitet, weil dann hätte ich wahrscheinlich den Master so nicht gemacht. Und genau, das Einzige, was jetzt ist, wenn ich natürlich jetzt in der Finance-Branche arbeite, was ich einfach merke im Vergleich zu dualen Studenten, dass ich natürlich einfach nicht so viel Finance-Kurse hatte, ja. Aber das kann man aufholen. Das kann man in der Arbeit aufholen und das kann man auch im Studium aufholen. Also ich würde da jetzt mir nicht so viel Druck machen in der Auswahl, sondern wirklich einfach das wählen, was am meisten Spaß macht in Bayreuth.
Wusstest du denn überhaupt schon während dem Studium, in welche Richtung du danach gehen willst? Also gerade so im Master oder wie hast du da deine Entscheidung gefällt?
Ja, genau. Also ich habe dann tatsächlich dann irgendwann Anfang des Masters dann überlegt, ja, okay, der Master ist ja gar nicht so lang. Was will ich denn eigentlich danach machen? Und habe dann so ein bisschen gedacht, ja, ich möchte halt meine Arbeitszeit und meine Energie auf Themen verschwenden, in Anführungszeichen, oder die meiste Lebenszeit einfach mit Themen verbringen, die mich auch intrinsisch motivieren, dass ich nicht nur für Geld motiviert bin, sondern auch für das Thema. Und wo ich auch vielleicht einfach mit meinen Fähigkeiten, die ich halt habe, auch einen Mehrwert leisten kann. Und ich habe dann für mich relativ schnell so vom Gefühl gehabt, ich möchte irgendwas tun, um den Klimawandel aufzuhalten oder dass die Wirtschaft sich anpasst oder dass man sich anpasst, Unternehmen sich anpassen und irgendwie meinen Beitrag dort leisten. Wusste dann aber nicht so richtig wie, weil als VWLerin oder PNLerin ist man ja schon sehr generalistisch. Man ist nicht Naturwissenschaftler, man ist kein Ingenieur, der dann wirklich Lösungen findet. Da gab es dann für mich verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich gehe in die Wirtschaftsforschung, also die Klimafolgenforschung, das ist auch Makroebene dann, da gibt's was, wo man auch verbindet zum Beispiel, naja, Klimafolgen und was das für Auswirkungen auf BIP oder Arbeitslosigkeit hat. Da habe ich meine Bachelorarbeit übrigens auch, Masterarbeit auch zu einem Thema geschrieben. Also Forschung oder man geht in irgendeine NGO oder eine politische Organisation oder man geht halt in den Finance-Bereich, um halt quasi mit Geld da reinzuleiten in Projekte, die förderlich sind, um dieses Ziel Klimawandel zu verhindern oder wenigstens abzumildern, zu erleichtern. Und da habe ich nochmal ein Praxissemester gemacht im Master, habe 6 Monate freigenommen. Habe verschiedene Praktika gemacht und auch nach dem Master dann nochmal ein längeres. Und so bin ich so ein bisschen in diese Richtung dann weitergegangen. Ich war bei einer Nachhaltigkeitsberatung, dann war ich bei der KfW, Entwicklungsbank auch und danach war ich nochmal bei der Münchner Rück. Und im Climate-Bereich, Climate Public Sector Business Development Bereich und habe dann für mich schon so definiert, okay, ich will den Sustainable Finance Bereich. Das wusste ich dann, nur dann war die Frage, wie kommt man da rein? Das war dann so ein bisschen die Hürde am Anfang, weil das Thema war auch vor 5 Jahren auch nochmal anders als heute. Heute gibt es Trainee-Programme für Sustainable Finance, das gab es damals nicht. Und eben auch mit meiner Vorgeschichte, die nicht Finance studiert hat und nicht viel praktische Erfahrung im Finance-Bereich hatte, war das dann wirklich so ein bisschen die Challenge, wie ich da reingekommen bin. Genau, und so bin ich dann auf die BNLB gekommen, unter anderem, und habe mich für das Trainee-Programm beworben. Dort fürs allgemeine Trainee-Programm und hatte noch ein paar andere Bewerbungen, hatte dann am Ende irgendwie 3 Jobangebote, unter anderem auch eine Promotionsstelle. Dann hatte ich noch ein anderes Angebot und dann eben bei der Bayerischen Landesbank. Und dann habe ich mich aber tatsächlich entschieden, nicht zu promovieren in dem Moment, weil ich dachte, ich muss jetzt mal ein bisschen praktische Erfahrung sammeln, ich möchte auch irgendwas können und nicht nur Generalist bleiben, wenn ich wirklich dann irgendwo da rein will, um Entscheidungen zu treffen, wo das Geld allokiert wird. Und ja, ist immer noch so ein bisschen so ein Topic. Ich hätte schon gerne promoviert. Vielleicht mache ich es auch irgendwann noch. Aber ich bin auch froh, in die Praxis gegangen zu sein und jetzt an dem Punkt zu sein, wo ich jetzt bin. Genau. Und an der BNLB war das Programm relativ angenehm, weil man konnte sich die Stationen selber zusammensuchen. Sehr, sehr einfach selber zusammensuchen. Und ich habe da dann schon meinen roten Faden aufgelegt, und habe mir so alle Abteilungen, die irgendwie mit Sustainable Finance zu tun hatten, ausgesucht. Und genau, und dann war ich ganz happy, dass ich das gemacht habe. Und dann bin ich dann fest eingestiegen danach dort.
Sehr cool, ja. Vielen Dank, dass du gleich schon mal die ganzen Schritte auch erklärt hast, wie man da hinkommt. Weil ich glaube, der Sustainable Finance Bereich ist auf jeden Fall etwas, was viele P&Eler ja auch interessiert und in den viele P&Eler gerne reinschauen würden oder sich vorstellen könnten, später mal da zu arbeiten. Deswegen ist das, glaube ich, ein sehr guter Einblick, den du da gibst. Aber so generell, Was sind jetzt bei der Bayern LB deine konkreten Aufgaben? Wie gestaltest du deinen Alltag? Was ist so dein Verantwortungsbereich?
Also es ist vielschichtig, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen länger reden, aber ich versuche es möglichst effizient und klar darzustellen. Also ich mache noch mal kurz die Verbindung zu meinem Einstieg dort. Also ich habe dann dieses Trainee-Programm gemacht, bin dann eingestiegen in der Projektfinanzierung. Das bedeutet, man dann finanziert konkrete Projekte, nicht Unternehmensfinanzierung, sondern irgendwas, was gebaut wird. Das könnten auch Autobahnen sein oder wir hatten auch schon Krankenhäuser. Aber sehr viel bei uns, also fast das meiste der Projekte sind erneuerbare Energienprojekte. Und deswegen bin ich da eingestiegen, weil mich das interessiert hat. Habe aber gleichzeitig immer schon die Finger gehoben und meinem Vorgesetzten gesagt, wenn es irgendwelche Projekte gibt rund um Sustainable Finance im Haus, also irgendwelche AGs, ne, die ich neben meiner normalen Arbeit machen könnte, dann würde ich das gerne tun. Und das durfte ich tatsächlich auch von Anfang an und war dann an verschiedenen Projekten und unter anderem in einem Vorprojekt dann, wurde ich drauf gestafft, dann tatsächlich für meine jetzige Abteilung. Meine jetzige Abteilung habe ich quasi mit aufgebaut von Anfang an. Wir hatten 2019 einen Auftrag bekommen vom Vorstand, ja, konzipiert doch mal und macht quasi eine Machbarkeitsstudie etc. und überlegt euch einen Ansatz für ESG Advisory. ESG Advisory, was bedeutet das? Das bedeutet, ich meine, in einem Bankenmarkt, der overbanked ist, mit damals noch niedrigen Zinsen, ist es schwierig, sich zu unterscheiden. Der einzige Unterschied oft ist halt der Preis, den man dem Kunden anbieten kann, also die Zinsen, die er zahlen muss faktisch. Und natürlich, was dann dazu kommt, irgendwie zusätzliche Services, Dienstleistungen und irgendwie Ansätze, Vertrauensaufbau von der Kundenbeziehung etc. Und eins dieser Ansätze ist eben das ESG Advisory. Das bedeutet, wir helfen unserem Kunden, begleiten unsere Kunden bei ihrer Transformation. Unsere Kunden sind sehr unterschiedlich aufgestellt zum Thema Nachhaltigkeit. Es gibt die großen Konzerne, die schon lange berichten müssten, die BMWs oder so dieser Welt, die schon, wie gesagt, lange berichten müssen. Die haben schon einen Fahrplan für ihre Transformation, die wissen, was sie machen müssen. Die kommen vielleicht ab und zu und haben irgendwelche konkrete Finanzierungsvorstellungen, vielleicht auch mit Nachhaltigkeitsaspekten da drin. Da kann man halt dann dabei sein oder nicht, wenn man so eine Bank ist wie wir. Und es gibt aber, unsere Kunden sind auch sehr viele Mittelständler, die sich jetzt langsam erst auf den Weg machen, die auch begreifen, dass sie vielleicht in 2-3 Jahren auch regulatorische Pflichten haben und jetzt erstmal überlegen, wie sie da überhaupt einsteigen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Gleichzeitig wird ja auch die Taxonomie gerade geschrieben, das wisst ihr vielleicht, also das ist eben dieser Leitfaden der EU, um Nachhaltigkeitskriterien zu definieren. Das heißt, das Momentum entsteht, also das Momentum ist schon da. Ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist wirklich schon aus der Nische mittlerweile ins Center of Attention gekommen. Und wir beraten halt unsere Kunden, je nachdem, wo sie halt stehen auf dem Weg der Nachhaltigkeit, können wir schon einen Mehrwert liefern. Manchmal auch mit Partnern von uns, weil wir nicht alles selber machen können. CO2-Footprint-Messung machen wir nicht. Aber wenn es dann um konkrete Vorbereitungen, also erstmal haben wir schon gewisse Meinungen auch zu Nachhaltigkeitsberichten und können denen da helfen, den zu entwickeln. Wir können Sparing-Partner sein für deren Nachhaltigkeitsstrategie. Und wenn es dann natürlich dahin geht, okay, sie haben jetzt eine Strategie und dann nehmen sie sich gewisse Sachen vor, geht es natürlich auch darum, was sie wann wie investieren. Und da können wir dann natürlich helfen. Ultimativ wollen wir mit dem Kunden natürlich dann die Kredite abschließen und sie finanziell unterstützen und dann die Projekte, Transaktionen mit denen machen. Aber unsere Arbeit beginnt schon viel früher. Und in dem Nachhaltigkeitsbereich muss man auch, wenn man nachhaltige Transaktionen und Finanztransaktionen abschließt, auch viele Sachen beachten, die zusätzlich dazukommen und helfen ihnen da, diese Sachen zu erstellen oder dieses Reporting zu machen oder sich Frameworks sich selber zu geben etc. pp. Genau, und das ist so unsere Aufgabe. Gleichzeitig entwickeln wir auch noch neue Produkte, neue nachhaltige Finanzprodukte entwickeln wir kontinuierlich. Wir sind im Haus auch, also wir sind nicht die Nachhaltigkeitsabteilung, sondern wir sitzen wirklich im Markt, in Corporates und Markets. Und wir schulen unsere Kundenbetreuer, damit das Thema Nachhaltigkeit alle auf dem Schirm haben, damit es wirklich in jeden Dialog mit reingeht. Wir screenen natürlich die aktuelle Regulatorik, die sehr dynamisch ist, bereiten das immer wieder auf. Und so ist unser Alltag sehr divers. Es gibt auf der anderen Seite dann zusätzlich, bin ich noch in einem jetzt größeren Projekt seit einem Jahr, wo ich auch Teilprojektleitung bin, für komplett Marktportfoliovertrieb im Sustainable Finance Bereich, wo es dann quasi weg von Corporates und Markets, da sind wir aufgeteilt. Wir haben aber noch andere Marktabteilungen wie Sparkassen, Immobilien etc. Mhm. Und jetzt auf der Projektebene versuchen wir dann diese Weiterentwicklung vom Sustainable Finance-Thema und unseren Ansatz den Kunden gegenüber erstmal konsistent ganz im Haus umzusetzen, auch mit unseren Töchtern, aber eben auch hier den Schub zu machen und nach vorne zu kommen, unseren Kunden immer mehr anbieten zu können und auch dann schon im Markt auch bekannt zu werden als eine nachhaltige Bank oder also als wirklich ein Player, der unseren Kunden hilft.
Was, also du hast ja schon gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall mittlerweile ein großes. Allerdings ist es ja trotzdem noch wahrscheinlich in der Bank nicht das größte Thema. So, hast du das Gefühl, dass du da auch auf viel Gegenwind stößt? Oder wie groß würdest du sagen, ist das ganze Thema in der Bayern LB generell?
Also ich glaube ehrlich gesagt, also allein in der Zeit, in der ich da war, hat das Thema einen sehr großen Aufwind bei unserem Haus erfahren dürfen. Und es ist wirklich Commitment von allen Vorstandsebene und darunter, dass wir wirklich uns hinentwickeln zu einer Bank, die nachhaltige Transformation mit begleiten kann für unsere Kunden. Mhm. Es ist schon klar, es gibt Player, die schon länger da Erfahrungen gesammelt haben oder auch noch nachhaltigere Banken, die aber vielleicht einen anderen Ansatz haben als wir, wie die GLS Bank oder so kleinere, wirklich komplett Nachhaltigkeitsbanken. Aber dennoch haben wir auch einen öffentlichen Auftrag als Bayerische Landesbank. Und das heißt, obliegt auch einfach unserem Auftrag, der natürlich auch politisch ist, diese Transformation, die ja politisch gewollt ist, zu unterstützen. Und deswegen gehört das inhärent zu unserer DNA. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich empfinde die Widerstände gar nicht so groß bei unserem Haus. Es ist eher eigentlich so, dass sich, glaube ich, sehr viele freuen, dass das Thema so angegangen wird, wie es jetzt angegangen wird. Ja, das kann ich dazu sagen. Wir als Bayern LB, wir haben im letzten 1,5 Jahren eine große Transformation durchgemacht. Wir entwickeln uns von der Universalbank zu einem Fokusfinanzierer. Das heißt, wir haben uns gewisse Fokusbranchen rausgesucht, wo wir denken, dass wir einen Mehrwert leisten können. Und Nachhaltigkeit ist jetzt keine einer dieser Branchen, dieser 5 Sektoren, aber Nachhaltigkeit gehört inhärent dazu. Das ist eins der Trends, die wir identifiziert haben in den nächsten Jahrzehnten. Also es ist ein sehr großes Thema und klar gibt es noch andere daneben, aber ich nehme es schon als sehr wichtig wahr in der Bank bei uns.
Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Und zwar erstmal generell, bist du zufrieden mit der finanziellen Entlohnung auch deines Jobs? Also würdest du sagen, das lohnt sich?
Also man kann natürlich generell sagen, dass wenn man in einem Finanzbereich arbeitet, dass natürlich eine andere Bezahlung möglich ist, als wenn man zum Beispiel im Journalismus arbeitet oder im NGO-Bereich. Das heißt in dem Sinne, ja, ich denke, es kann natürlich nicht mithalten, wenn man jetzt bei einem Private Equity Finanzierer ist oder bei den größten Beratungen, wo man natürlich aber sagen muss, die arbeiten halt schon wahrscheinlich anders. Nochmal, ich will nicht sagen, dass wir hier nichts zu tun haben und dass wir alle immer um 5 den Stift fallen lassen, aber es ist trotzdem immer noch, also wir haben viel Druck und wir arbeiten viel, aber es ist natürlich ein anderes, als wie ich das bei manchen von meinen Freunden sehe, die bei BCG oder Co. arbeiten. Aber die Bezahlung ist, finde ich, angebracht und ich bin damit schon zufrieden, ja.
Hast du jetzt für deine zukünftige berufliche Zukunft, hast du da Ziele, die du vielleicht in nächster Zeit auch umsetzen möchtest?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich hatte tatsächlich das, was ich heute machen darf, auch diese Möglichkeiten, die mir gegeben wurden, habe ich nach meinem Studium mir natürlich super doll gewünscht. Habe ich eigentlich auch fast nicht gedacht, dass ich das, was ich heute mache, machen kann in so kurzer Zeit. Deswegen bin ich eigentlich quasi von meiner Hoffnung, was ich als junge Arbeitnehmerin schaffe, relativ zufrieden, was ich heute tue. Ich bin tatsächlich gerade dabei, mir so zu überlegen, wie so die Vision ist für die nächsten Jahre. Das heißt, kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, aber ich bin gerne, ich mache meinen Job aktuell sehr gerne. Ich bin immer noch am Lernen. Natürlich auch das Thema entwickelt sich jeden Tag weiter. Ich möchte einfach nach ESG Experte oder Expertin sein, auch weiter in Zukunft und mal schauen, wo es mich hinträgt. Ich möchte gerne natürlich weiter im Sustainable Finance Bereich arbeiten und bin gespannt, wie sich das Thema insgesamt, aber auch die Möglichkeiten in den nächsten Jahren entwickeln werden, ja.
Und dann vielleicht nochmal als Abschlussfrage, als letzte Frage. Was würdest du PE-LerInnen raten, die in eine ähnliche Richtung gehen wollen wie du?
Ja, also ich würde wirklich raten, dass man zumindest ein Praktikum in die Richtung macht, weil das ist, glaube ich, der einzige Weg, um dann auch reinzukommen irgendwo. Also tatsächlich mein Praktikum bei der KfW, das ich vorher angesprochen habe, hat quasi dazu geführt, dass ich auch angenommen wurde. Zum Beispiel bei unserem Trainee-Programm ist es so, da wird jemand nicht genommen, der noch nie ein Praktikum in einem Finance-Bereich gemacht hat. Es muss aber kein Sustainable-Finance-Bereich oder so sein, aber halt irgendwo in dem weitesten Umfeld des Finance-Bereichs einfach mal eine Erfahrung gemacht zu haben. Also das ist wichtig. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich raten würde zu tun. Auch einfach mal, um rauszufinden, ob es einen wirklich interessiert. Und ansonsten, ich finde nicht, dass man irgendwie einen Sustainability-Master machen muss dafür. Man muss auch nicht ein Finance-Irgendwas-Studium dafür machen. Kann man natürlich, muss man aber nicht unbedingt.
Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das sind, glaube ich, einige gute Ratschläge, die bestimmt interessant für den einen oder anderen sind. Und vielen Dank dir, Miriam, fürs Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen und mehr über deinen Alltag zu erfahren.
Ich freue mich, wieder bei dem Podcast dabei sein zu dürfen und finde es sehr cool, was ihr übrigens macht, wollte ich auch an der Stelle nochmal sagen. Habe auch natürlich die Häckselmann-Trilogie angehört und mich sehr erfreut. Und genau, und für alle, die Interesse haben, Sustainable Finance Bereich, schreibt mir gerne auf LinkedIn oder wir haben jetzt auch Sustainable Finance Trainees und meldet euch gerne bei mir. Ja.
Sehr schön, das freuen sich bestimmt einige.
Gut, dann danke dir für die Zeit auch und das Anschreiben.
Ja, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Tschüss.
Ciao, mach's gut.
Dieser Podcast wird gestaltet vom PE Förderverein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lust auf mehr? Besucht uns bei Instagram, Facebook oder direkt auf der Fördervereins-Website. Ihr wollt InterviewpartnerInnen vorschlagen? Schreibt sie in unsere Airtable. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hoffentlich regen euch unsere Gespräche mit der PE-Familie zum Nachdenken oder auch zum Vordenken an. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis bald!